Stärken. Also das Motto sollte ja immer sein, Gutes stärken, weil Marken, die sich von jetzt auf gleich komplett neu erfinden, sind halt wenig glaubhaft. Das heißt, wir sollten ja schon gucken, dass wir Gutes überführen. Ich finde, man sollte nicht nur immer auf sich selber gucken, sondern wie du gerade meintest, ne, der Wettbewerb ist ja auch noch da. Da sollte man auch noch mal reinschauen, damit man eben auch dort sich differenzieren kann, sprachlich.
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldana Bravo und dem Inhaber der Embiss-Akademie, Markus Bockhorny.
Schön, dass ihr da seid. Treffpunkt Marketing geht in eine neue Runde. Heute mit dem spannenden Thema, wie finde ich meine Markenstimme? Ich begrüße euch alle ganz herzlich und dich, liebe Sabine.
Hallo Markus und hallo ihr da draußen. Ja, du hast es schon gesagt, spannendes Thema. Ich hatte nämlich erst neulich den Fall, in einer Korrekturschleife bemerkte mein Auftraggeber, entspricht nicht unserem Wording. Interessant war, ich hatte überhaupt gar keine Infos zu irgendeinem Wording des Unternehmens und da sie gerade dabei sind, sich neu zu positionieren, konnte ich aber mich auch nicht an bestehenden Texten irgendwie orientieren. Das war echt ein bisschen blöde und deshalb bin ich besonders gespannt auf heute.
Ja, das glaube ich. Also genau für sowas haben wir übrigens auch einen, ja, ich nenne es mal so eine Schreibvereinbarung, eigentlich eine erweiterte Schreibvereinbarung gemacht, weil wir ja auch mit verschiedenen Texterinnen und Textern zusammenarbeiten und erweitert deswegen, weil wir da drin also nicht nur Tonalitäten oder auch die Schreibweise von Fachausdrücken und so weiter dokumentiert haben, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus ein paar klare Regeln definiert haben, welche Zielgruppen wir ansprechen und wie wir überhaupt kommunizieren wollen, um hier so ein bisschen auch vorzugeben, wie unsere Markensprache dann auch zu interpretieren ist. Die Frage ist aber dann letztendlich, ob so eine erweiterte Schreibvereinbarung heute überhaupt noch reicht oder ob man nicht viel klarere Regeln zur Markenstimme braucht. Mhm. Und genau darüber sprechen wir heute mit Dr. Rebecca Belvedere-Kochs. Sie ist Geschäftsführerin der Agentur für digitales Marketing Rebelco. Sie berät namhafte Marken im Bereich Marketingstrategie und arbeitet als Social Media Kampagnenmanagerin. Rebecca ist seit über 10 Jahren Trainerin bei uns bei der Embiss Akademie. Herzlich willkommen, Rebecca.
Hallo, vielen Dank. Wie geht's euch?
Uns geht's super, Rebecca.
Uns geht's sehr gut.
Uns geht super. Hier bei uns ist sehr, sehr schönes Wetter. Die Sonne scheint. Rebecca, super, dass du bei uns bist und dass du auch wieder bei uns bist. Und ich fange jetzt mal ganz, ganz easy going an. Was ist denn eine Markenstimme oder Brand Voice und warum brauche ich das heute als Unternehmen unbedingt?
Genau. Also eine Markenstimme, klar, es gibt natürlich immer total viele, ja, Definitionsversuche, aber eine Markenstimme ist im Endeffekt sozusagen die sprachliche DNA des Unternehmens. Das heißt, es ist so die Kommunikationsbasis und spiegelt tatsächlich die Markenpersönlichkeit wider. Und die Markenstimme braucht man, damit man eben einheitlich klingt, egal wer welche Texte wofür verfasst. Das heißt, das ist halt schon ein Wiedererkennungsmerkmal. Und aus meiner Sicht, wenn man jetzt das Thema digitale Markenführung betrachtet, vor allen Dingen auch kanalübergreifende Markenführung, ist es absolut essentiell, sich genau darüber Gedanken zu machen. Egal, ob man jetzt, sage ich mal, Local Hero ist, ne, und relativ klein und vor Ort arbeitet, oder ob man wirklich dann sogar ein internationaler Großkonzern ist.
Und gibt es dann einen Unterschied zwischen Markenstimme, Wording und Tonalität oder ist es alles das Gleiche in anderem Kleid?
Das ist eine super gute und auch total berechtigte Frage. Also die Markenstimme, wie ich eben schon meinte, ist eigentlich das bestimmende Element, ne? Also sie ist immer sozusagen das Grundrauschen, ne? Die DNA, das, was mitschwingen sollte, und diese zu definieren, ist halt essentiell und die soll sich natürlich durch alle Kanäle sozusagen ziehen. Allerdings hast du bei Tonalität und dann nochmal spezifisch beim Wording gerade in der Umsetzung deutlich mehr Spielraum. Sprich, also es klingt immer total abstrakt, aber nehmen wir einfach mal an, wir sprechen von einer Webseite und wir wollen unsere Zielgruppe auf der Webseite durch Texte beispielsweise ansprechen. Das heißt, dort haben wir eine gewisse Markenstimme, die natürlich zum Ausdruck kommt, aber wir haben auch eine gewisse Tonalität. Ganz viele Banken oder, sage ich mal, auch Industriekonzerne siezen, wenn sie denn auf Deutsch kommunizieren, auf ihrer Webseite. Wenn man dann aber rübergeht zu Social Media, nehmen wir insbesondere bei Instagram, und da macht man beispielsweise Employer Branding und möchte mehr auf dieses Thema Kollegialität, Nahbarkeit etc. einzahlen, dann wird da oft das Du gewählt oder halt, es wird so elegant umgangen. Das heißt, Tonalität und Wording können nochmal pro Kanal und pro Zielgruppe eigentlich angepasst werden.
Das heißt, es ist dann praktisch so ein Beispiel. Also dieses Du- und Sie-Ansprache, das wäre jetzt ein gutes Beispiel für die Tonalität. Und was wäre dann in diesem Fall, bleiben wir mal ganz kurz bei der Bank, vielleicht fällt dir da was dazu ein, was wäre denn dann das Grundrauschen einer Bank? Hast du da ein Beispiel dafür?
Ja, das Grundrauschen jetzt einer Bank, also ich mache es jetzt einfach mal fiktiv, ist ja, dass man beispielsweise aus der Markenpersönlichkeit ableitet, wie man sich denn anhören soll. Man möchte auf jeden Fall seriös klingen, vertrauensvoll klingen, prägnant und klar kommunizieren, um auch eine gewisse Transparenz zu schaffen und dann eben aber auch das Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Das ist gerade so mit Blick auf die, sag ich mal, externen Zielgruppen, also sprich auf Bankkunden, egal ob jetzt groß oder klein oder Kreditnehmer oder meinetwegen auch Anleger, ist es natürlich wichtig, das einzuhalten. Und gleichzeitig, wenn wir aber beispielsweise dann auf einem anderen Kanal unterwegs sind, wie beispielsweise Instagram, dann können wir dort nochmal eine Adaption machen, um halt eben auch für potenzielle Kollegen ansprechbarer, nahbarer zu sein. Mhm. Und das ist eben damit gemeint. Prinzipiell sollte man wirklich gucken, und das ist so die Basisarbeit, dass man erstmal weiß, was ist denn meine Brand? Wie tickt meine Brand? Welche Attribute werden mir zugeschrieben, sollen mir zugeschrieben werden? Und daraus leitet sich eben dann sozusagen dieses kommunikative, sprachliche Grundrauschen ab.
Das klingt aber dann doch sehr komplex eigentlich. Und insofern ist es ja dann auch wieder, ja, schon fast eine Strategie. Geschichte. Also das heißt, es macht ja dann durchaus Sinn, das nicht einfach nebenbei zu behandeln, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, wie geht man hier strategisch mit dem Thema um und auch eine Strategie dementsprechend zu entwickeln. Wie genau würde man denn hier vorgehen, so eine Strategie mal zu entwickeln?
Kurze Gegenfrage, meinst du jetzt quasi für die Markenstimme oder wirklich die Umsetzung in einzelnen Kanälen für einzelne Zielgruppen, dass wir mehr auf Tonalität eingehen?
Also mehr jetzt einfach mal so, um eine Markenstimme überhaupt zu definieren.
Ja, also eigentlich ist das in der Regel im Branding-Prozess mit verankert. Ne? Viele verstehen ja unter Markenführung so dieses Thema Visual Branding oder Key Messages erarbeiten, also wirklich zentrale Botschaften, die man senden möchte. Aber im Endeffekt, am Anfang steht ja immer so ein Markenkernprozess. Das heißt, du musst erstmal überhaupt überlegen, wofür stehst du? Was kannst du versprechen? Wie willst du wirken als Marke? Ne? Oder wie wollen halt Unternehmen und ihre Marken sich aufstellen? Und dann leitet sich dadurch, das ist das, was wir alle mal wahrnehmen, so das visuelle Konzept ab, das Logo, die Farbgebung, die Formgebung, die Typografie, daran denken wir halt immer alle. Aber eigentlich muss man dann genauso überlegen, wie leitet sich denn die Sprache davon ab? Und gerade in der heutigen Zeit, ich gebe dir recht, das ist gar nicht mal so trivial, weil wir müssen ja gucken, dass Sprache, das ist ja zum einen das sozusagen geschriebene Wort, was wir dann eben in unterschiedlichen Kanälen haben. Mhm. Aber wir haben ja auch eine gewisse sprachliche Rhythmik. Ich spreche beispielsweise anders als du. Ja. Ich habe einen anderen Flow, ich habe eine andere Intonation, das spiegelt aber auch ein Stück weit meiner Persönlichkeit wider. Und das zu fassen, ist also sprachlich zu fassen und, sag ich mal, einzufangen und dann gleichzeitig auch an Teams weiterzugeben, sodass sich Sprache nicht nur im geschriebenen Wort identisch anhört und einzigartig anhört, sondern dann eben auch im gesprochenen Wort. Weil sowas wie Podcast-Aufnahmen sind total bezeichnend, ne? Videotutorials und so weiter und so fort. Das heißt, sich darüber Gedanken zu machen, das wird wirklich in der Strategiephase essentiell, aber das ist meines Erachtens in der Regel meistens im Branding-Prozess mit angesiedelt. Wenn es nicht dort direkt gemacht wird, merkt man hinten raus, gerade wenn man mit mehreren Leuten im Team arbeitet, dass dann oft Content, also Inhalte, gerade für digitale Medien, können dann oft nicht schnell genug produziert werden, weil man vielleicht das Feedback bekommt, du, das hört sich das gut an, aber es hört sich halt nicht nach uns an. Das ist zu generisch, da müssen wir nochmal ran. Und deswegen würde ich jedem Unternehmen empfehlen, im allgemeinen Branding-Prozess das nicht immer nur so visuell zu verstehen, sondern wirklich inhaltlich, strategisch, sprachlich eben alles mitzudenken. Das ist, glaube ich, heute total bezeichnend.
Okay. Jetzt hast du den Begriff Markenkern erwähnt, also den Markenkern damit reinspielen zu lassen. Jetzt möchte ich noch einen Begriff da mit ins Spiel bringen, und zwar die Markenpersönlichkeit. Also so wie ich das verstehe, ist ja die Markenpersönlichkeit dann auch so eine Methode, die Marke als menschliches Wesen zu betrachten, sage ich mal, und da vielleicht Ableitungen zu finden. Wie hängt denn Marketingpersönlichkeit und Markenpersönlichkeit und Markenstimme zusammen?
Genau, also die Markenstimme sollte sich aus der Markenpersönlichkeit ableiten, beziehungsweise sie wird halt hergeleitet aus der Markenpersönlichkeit. Am Anfang hast du die Persönlichkeit und dann gibst du ihr tatsächlich eine gewisse Stimme.
Wir wollen natürlich bei der Sprache bleiben, das ist ja heute unser Thema. Wie finde ich denn eine Sprache, die meine Markenwerte widerspiegelt? Du hast ja vorhin gesagt, also Markenpersönlichkeit, da spielen die Werte eine große Rolle. Worauf muss ich da achten?
Also wenn man versucht, die Markenstimme zu finden, das ist halt in der Regel, passiert das über, sag ich mal, unterschiedliche Methoden. Entweder man fragt sich selber, seine Mitarbeitenden, seine Stakeholder, wie wollen wir denn tatsächlich wirken in dem ersten Schritt, und dann leitet man ab, wie wollen wir kommunizieren. Man kann aber auch, und da gehen wir halt wirklich eher Richtung radikal datengetriebene Unternehmensführung und auch Markenführung, man kann natürlich auch Datensätze heranziehen, man kann auch Auswertungen machen, man kann mit Heatmaps arbeiten, man kann nochmal quasi Social-Media-Daten hinzuziehen, man kann nochmal schauen, wie reagiert, also welche CTAs in welcher Sprache haben eigentlich die meisten Klicks generiert? Das kann man mittlerweile ja wirklich alles im Online-Marketing recht gut fassen, und diese Erkenntnisse kann man ebenfalls mit reinnehmen. Wird noch nicht so häufig getan, finde ich auch eigentlich sinnhaft, weil ich glaube, erst sollte man sich fragen, wie wollen wir denn wirken, was können wir realistisch versprechen und wie können wir es dann benennen, aber nichtsdestotrotz nicht total am Markt da vorbeizuarbeiten, sondern mal zu gucken, was hat denn wo die besten Ergebnisse sozusagen für unser Unternehmen oder für unsere Marke produziert? Das ist halt schon auch ein interessanter Ansatz, finde ich.
Zumindest eine schöne Ergänzung dazu, um das Gesamtbild also ein dann eindeutiger zu machen.
Ja. Also ich sehe das eher auch als Ergänzung, wie du gesagt hast, Markus, weil so nur mich auf diese Daten verlassen zu wollen, hat für mich mit so einer Persönlichkeit also irgendwie nicht so viel zu tun.
Das würde ich
ja
nicht. Da hast du recht, ja.
Da sträube ich mich jetzt
ja,
gerade.
Ja, da bin ich auch bei dir. Das würde ich auch nicht. Aber als sinnvolle Ergänzung sehe ich das durchaus. Gerade jetzt mit komplexen Auswertungen, mit KI und so, glaube ich, kann das schon unterstützend mitwirken.
Was mir eher plausibel erscheint oder was mir eher dazu einfällt und was ich glaube, was es sicherlich auch nicht unwichtig ist bei dem ganzen Prozess, ist, dass ich ja nicht nur an mich denken darf, wie will ich klingen, sondern ich muss ja mein Gegenüber auch irgendwie erreichen. Und wie kriege ich das denn hin, durch diese unfassbare Vielfalt an Kanälen, dass ich da wieder erkennbar bleibe?
Also in der Regel, ne, also Wording ist ja sehr spezifisch. Da geht es ja wirklich um einzelne Formulierungen. Wir können tatsächlich grundsätzlich, wenn wir die Markenstimme entwickelt haben, dann hat man ja auch immer so Do's and Don'ts. Und dann kann man halt oder sollte man halt auch für spezifische Kanäle nochmal Tonalitätsableitung machen. Und insgesamt das Wording, also zum Beispiel Schreibregelungen, MBIS ist ja auch immer in einer spezifischen Schreibweise zu identifizieren. Das sind natürlich so grundsätzliche Wording-Listen, die werden an alle Teams weitergegeben. Aber für Social Media braucht man beispielsweise nochmal eigene Tonalitätsempfehlungen, wo man dann auch nochmal spezifisch in die Umsetzung geht und Beispiele dafür generiert. Das ist gut, das ist weniger gut. Jetzt als konkreten Ansatz, momentan sind wir dabei, eine Kampagne zu entwickeln gegen Einsamkeit. Und das ist halt quasi so ein digitales Angebot, das Einsamkeit durchbrechen soll, weil gerade in jüngeren Zielgruppen ist Einsamkeit echt ein ganz, ganz großes Thema. Aber es ist ja auch ein sensibles Thema. Die Frage ist also, wie gehst du damit um? Wie sprichst du das an? Und ein schönes Beispiel, was wir auch hatten, oft sagt man ja nicht, ich fühle mich einsam, sondern hat halt so Formulierungen, gerade wenn man etwas jünger ist, ne, also etwas jünger, spezifisch heißt das unter 35, also relativ jung, ne, ich muss schon funzeln, aber sowas anstatt so, ja, heute habe ich mich einsam gefühlt, sagt man halt vielleicht dann eher, heute war ich so ein bisschen lost. Und wenn man das sich einmal vor Augen geführt hat, dass die Zielgruppe eine andere Sprache hat, dann muss man natürlich auch selber fragen, wie können wir das gut matchen? Also nicht nur, wie wollen wir wirken oder was haben wir zu adressieren, sondern wen sprechen wir da eigentlich an und wie fühlen die sich auch eher angesprochen? Mhm. Und gerade im Social-Media-Bereich ist ja immer so die Aussage, dass man sehr relatable und sehr nahbar sozusagen sein soll. Und das ist halt wirklich teilweise eine Frage dann der Übersetzung in den jeweiligen Kanal für die jeweilige Zielgruppe.
Ja, da hake ich gleich mal ein. Viele Plattformen, viele Kanäle, heißt es auch unter Umständen großes Team. Und wenn jetzt hier so ein Team daran arbeitet, wie halte ich denn da meine Kommunikation in diesem Team konsistent, beziehungsweise hast du vielleicht ein paar Empfehlungen, wie ich das sicherstellen kann und welche Kontrollmechanismen ich da vielleicht auch einbauen sollte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich höre die Frage auch häufiger. Es gibt da nicht so dieses eine Rezept, was man mitgeben kann. Aber was auf jeden Fall immer eine gute Wahl ist, ist klar, wie ich eben meinte, eine Wordingliste erstellen. Dann sollte man Tonalitätsleitfäden rausgeben, regelmäßige Teamschulungen machen. Tonalität stellt sich nicht von selber ein. Das muss man auch an der Stelle sagen. Das ist halt etwas, was man teilweise trainieren muss. Gerade wenn es eine sehr einzigartige Art und Weise ist, wie man Dinge erklärt, expliziert. Wir selber bei Rebelco haben auch eine recht klare, aber einzigartige Tonalität. Wir arbeiten relativ viel mit Gedankenstrichen, mit Auslastungen. Wir steigen oft mit einer Frage ein. Also wir haben so ein paar, sage ich mal, Grundzüge und Muster tatsächlich erkannt und definiert, die aber zu implementieren, das heißt wirklich ins Team zu tragen, das ist oft eine Trainingssache. Mhm. Und das Gute ist, wenn man aber einmal Richtung Mustererkennung geht, jetzt in KI-Zeiten, kann man beispielsweise, und das finde ich total gut, es ist halt meines Erachtens besser, mit KI ein Sparring zu machen und zu sagen, entspricht das unserer Tonalität? Denn unsere Tonalität ist wie folgt. Ne, dann hat man quasi so einen Check, den man machen kann, um dann zu gucken, ist beispielsweise mein Social-Media-Post tonalitätsgetreu. Weil umgekehrt ist es oft schwieriger, das tatsächlich sozusagen zu machen und einfach drei Brocken in die KI einzugeben, meinetwegen bei ChatGPT, und dann darauf zu hoffen und irgendwie sich die Daumen zu drücken, dass da irgendwas Gescheites bei rauskommt. Das heißt, ich würde so eine Mischung machen in heutigen Zeiten aus quasi Wissensvermittlung, klassischen Trainings, ne, das muss man an der Stelle einfach sagen, dass es gut funktioniert und dass das auch gerade Großkonzerne, die machen das halt. Weil auch Großkonzerne, die haben natürlich irgendwo ein Markenversprechen. Beispielsweise gibt es halt Automobilhersteller, die halt bewusst im Premium-Segment angesiedelt sind. Nehmen wir beispielsweise Mercedes-Benz. Da möchte man selbstverständlich nach einer Premium-Marke klingen, aber gleichzeitig möchte man gerade auf den Social-Media-Kanälen sehr serviceorientiert, sehr partnerschaftlich mit seinem jeweiligen Kunden interagieren, und das ist halt wirklich Trainingssache. Da kannst du so viele Leitfäden schreiben, wie du willst. Das umzusetzen ist halt, wenn es durch Menschenhand gemacht wird, dann wirklich eine Vermittlungssache. Das zu kontrollieren, ne, da gibt es natürlich dann auch gewisse, sag ich mal, Social Media Management Tools, dann kannst du nachher nochmal einsehen, wie ist denn eigentlich geantwortet worden. Aber auch da braucht es jemand, der in der Lage ist, eine qualitative Analyse davon nochmal zu machen und zu checken, ist denn das wirklich gemäß unserer Tonalitätsguidelines? Das kann man mittlerweile relativ gut dann eben auch kontrollieren.
Jetzt hast du Mercedes-Benz genannt. Hast du denn konkret irgendwelche Best Practices, also Marken, die aus deiner Sicht das Thema Brand Voice besonders gut umgesetzt haben?
Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was wo in welchem Kontext besonders gut ist. Aber was mir halt zum Beispiel besonders gut gefällt, ist, wie HubSpot auf LinkedIn sich positioniert. Mhm. Die machen da nämlich tatsächlich ganz viel ohne visuellen Content, einfach nur über Sprache, immer ein knackiges Statement, immer relativ humorvoll und dynamisch. Also so. Und ich finde die Umsetzung da, die Tonalität in diesem Kanal, der ja gerade, wenn wir jetzt eher auf deutsche Mittelständler gucken, ist manchmal LinkedIn ja noch etwas, wie soll ich das jetzt sagen, sperrig? Ne? Also so, weil es ist ja ein seriöser Kanal. In seriösen Kanälen müssen wir natürlich besonders bedacht kommunizieren, ist manchmal so die Denkweise. Das Mindset ist in der heutigen Welt auch teilweise nur noch aktuell, ne? Also so die Zielgruppe will oft was anderes. Gerade ein Tool, was halt dir eine, ne, sag ich mal, wie HubSpot als integriertes Sales, aber eben auch Marketing- und Content-Tool, steht ja dafür, eine einfache Klarheit und eine klare Linie reinzubringen. Und dann ist es halt super umgesetzt, weil dann macht es auch plötzlich Spaß, Business zu machen, auch auf LinkedIn. Das, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Also da kann man mal vorbeischauen.
Jetzt haben wir schon mal ein schönes Best Practice gehört. Also finde ich total klasse auch dieses Beispiel. Gibt es in deiner Erfahrung nach auch so Fehler, die immer wieder gemacht werden bei der Positionierung oder bei der Entwicklung in so einer Markenstimme?
Ja, also bei der Entwicklung, da müsste ich kurz drüber nachdenken, aber was mir natürlich sofort einfällt, ist halt nur in Sachen Tonalitätsumsetzung. Unternehmen hat das Briefing, wir sind locker und nahbar. Es wird umgesetzt mit Hey du, Sternchen von ChatGPT. Da muss ich halt sofort dran denken. Ne? Also so in der Umsetzung finde ich das halt immer so wahnsinnig generisch und nicht gut und auch eine Verschwendung des Premium-Platzes, weil der Hook geht einfach verloren. Wenn man einen Social-Post absetzt mit Hey du Sternchen, dann fühle ich mich nicht dazu bemüßigt, auf mehr Anzeigen zu klicken. Also wenn man schon sowas macht, dann sollte man halt auch quasi das Prompting ein bisschen besser trainieren und dann noch die Tonalität reinbringen. Aber ansonsten, also in der grundsätzlichen Positionierungsarbeit ist tatsächlich der Fehler, den viele machen, entweder sich überhaupt nicht inhaltlich positionieren, sondern wirklich Marke als visuelles Gerüst begreifen. Aber ich sag's mal ganz einfach. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Branding und Corporate Design. Corporate Design ist halt ein Teil im Branding-Prozess. Aber vorgelagert muss eben diese inhaltliche, strategische, teilweise dann eben auch sprachliche Arbeit gemacht werden. Und der andere Fehler, der dann manchmal quasi passiert, weil dem Thema vielleicht sogar sehr viel Gewicht beigemessen wird, ist halt sich zu lange Zeit lassen und es wirklich zerreden. Also da bin ich auch keine große Freundin von, weil wir brauchen in heutigen Zeiten ja etwas, womit wir relativ schnell dann auch agieren können. Ich finde es gut, wenn dem Thema eine Bedeutung beigemessen wird, aber wenn die Brand Voice einmal steht, dann werden halt Tonalitätsableitungen für einzelne Kanäle getroffen und dann ist das erstmal die Guidance. Wenn man jetzt merkt, nach einem halben Jahr, okay, wir sprechen einfach konsequent an unserer Zielgruppe vorbei, dann kann man natürlich nochmal die Wordinglisten anpassen. Dann sollte man auch nochmal in die Datensätze gucken und schauen, konvertiert unsere Sprache? Kann man ja mittlerweile halt gut erkennen. Man kann ja auch selbst in Anzeigen AB-Tests machen, um das herauszufinden. Und da sieht man nämlich auch nochmal, welche Bedeutung Sprache tatsächlich dann an der Stelle hat. Denn oft denken wir halt, nur die schönen Bilder würden überzeugen und konvertieren. Aber es ist halt immer noch sehr, sehr viel getragen von der Sprache. Das heißt, ich würde dann auch nochmal empfehlen, um halt nicht konsequent an der Zielgruppe vorbeizusprechen, dass man nach einem halben Jahr eine Bestandsaufnahme macht und wirklich dann nochmal schaut, treffen wir denn mit unserer Sprache, mit unserer Tonality, im Übrigen auch mit unseren Aussagen, treffen wir denn da eigentlich unsere Zielgruppe und konvertieren wir
Die Zielgruppe, du hast eben das Beispiel schon gesagt, das fand ich auch ganz wichtig. Ich hatte das vorher auch schon auf dem Schirm. Kann ich denn so auch an der Zielgruppe vorbeireden? Klar, kann man, aber eben das regelmäßig zu kontrollieren ist ja schon mal ein guter Tipp. Das heißt also, so eine Markenstimme ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also es gilt immer auch darum, das zu kontrollieren. Passt es auch noch zu uns? Auch Unternehmen entwickeln sich ja weiter zu unserem Produkt, zu unserer Zielgruppe und natürlich auch dann zu den einzelnen Kanälen wird es da auch richtig übersetzt, wie du vorhin gesagt hast, auf die einzelnen Kanäle. So, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt ein alteingesessenes Unternehmen und habe mir bisher noch gar keine Gedanken über solche Dinge gemacht, weil bisher flutschte es ja und ich hatte auch noch nicht diesen großen Wettbewerb im Internet, dem ich mich stellen musste. Es wird ja heute immer wichtiger, dass man sich hier wirklich auch erkennbar als Brand positioniert. Wie fange ich an, meine Markenstimme zu entdecken?
One for the road. Also grundsätzlich, ne, es fängt damit an, dass man die eigene Positionierung nochmal schärft, dass man auch meines Erachtens ganz genau in die eigenen Kanäle nochmal reingeht, schaut, was finde ich gut, woran möchte ich festhalten. Also das Motto sollte ja immer sein, Gutes stärken, weil Marken, die sich von jetzt auf gleich komplett neu erfinden, sind halt wenig glaubhaft. Das heißt, wir sollten ja schon gucken, dass wir Gutes überführen. Ich finde, man sollte nicht nur immer auf sich selber gucken, sondern wie du gerade meintest, ne, der Wettbewerb ist ja auch noch da. Da sollte man auch nochmal reinschauen, damit man eben auch dort sich differenzieren kann, sprachlich. Aber im Endeffekt fängt es ja mit dem Markenkern an und ab da weitest du dich sozusagen, dann schaust du dich um, was funktioniert in den eigenen Channels, was wollen wir beibehalten, wo wollen wir Kontinuitäten sozusagen haben und dann halt mit Blick auf den Wettbewerb, was machen denn eigentlich die anderen? Sind die vielleicht besonders funny irgendwie unterwegs? Wollen wir das, sehen wir das auch für uns? Also man muss immer so diesen Abgleich machen. Und manchmal finde ich, das kennt man ja vielleicht auch von sich selber, wenn man so ein bisschen auf andere schaut, dann versteht man eher, was einen selbst nochmal besonders macht. Und so ist es auch bei Marken, ne? Also so klassische Wettbewerbssondierung finde ich halt schon gut. Manchmal finde ich es sogar gut über den Tellerrand.
Ich werde auf jeden Fall unsere erweiterte Schreibvereinbarung nochmal auf den Prüfstand stellen. Regelmäßig kontrolliert war hier das Stichwort und das werde ich auf jeden Fall tun und deine Tipps da gleich mal mit einfließen lassen. Rebecca, es war uns eine Freude. Vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast und herzliche Grüße nach Aachen. Bis bald einmal wieder, gell? Ciao, Rebecca. Servus.
Ciao, vielen Dank.
Ciao. Ja, Markus, Schreibvereinbarung, die du von der MBIS hast, die ist mir ja auch bekannt. Du hast schon gesagt, du hast sie erweitert. Du darfst sie gerne auch noch mal ein bisschen erweitern. Denn in manchen Dingen, das haben wir ja gerade auch von der Rebecca gehört, ist auch ganz gut, wenn man mal solche Beispiele hat. Also ich möchte nicht so klingen, sondern so. Also diese Do's und Don'ts, sowas finde ich immer total interessant. Ja, dann gucken wir vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer in die MBIS rein. Was wir besser noch nach draußen transportieren können.
Das können wir gerne machen und vor allem auch diese konkreten Formulierungsbeispiele, wir haben ja schon ein paar drin, das sollten wir durchaus auch erweitern, weil ich glaube, das macht dann das Arbeiten gerade für Dienstleister dann auch einfach und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dieses Einbringen von konkreten Formulierungsbeispielungen und einer Schreibvereinbarung hat echt Früchte getragen und war eine gute Sache, seit wir das vor einiger Zeit mal eingeführt haben. In diesem Sinne, großes Dankeschön an alle, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über jeden Like, jeden Follower und jede Empfehlung. Schaut auch gerne in die Shownotes für spannende Seminarlinks und mehr Infos zu unserer heutigen Interviewpartnerin Rebecca. Schaltet gerne wieder ein beim nächsten Treffpunkt Marketing. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus!
Servus!
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@mbis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.